Ich brauche auch immer ein bisschen Druck, weil gerade auch bei der Konzentrationsschwäche oder bei LRS, finde ich, braucht man immer so ein bisschen Druck, um so ein bisschen arbeiten zu können, aber halt nicht zu viel Druck. Da gibt es irgendwann ein Gefühl, wo man dann erkennt, okay, das ist jetzt zu viel Druck, das ist okay, das geht gerade.
Hallo und willkommen bei Campusgeflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir sprechen mit unseren Gästen über ihre Erfahrungen mit ganz persönlichen Herausforderungen, ihren kleinen und großen Erfolgen am Campus und im Leben. Wir, das sind Sven Püffel und ich, Shirley Hartlade. Unser Gast in dieser Folge ist Leo, der mit einer Leserechtschreibschwäche erfolgreich studiert und im zweiten Semester schon sein eigenes Unternehmen gegründet hat. Er schaut mit uns auf die Momente, die besonders herausfordernd für ihn sind, weil er manchmal mehr Zeit und Geduld braucht, um seine Ziele nach Plan gut zu erreichen. Welche Strategien ihm dabei helfen, konzentriert und motiviert zu bleiben und was andere vielleicht wissen sollten, das gibt er hier bei uns weiter. Schön, dass du dabei bist. Ja, herzlich willkommen.
Dankeschön, dass ich da sein darf.
Sag mal, wir bitten unsere Gäste ja immer, irgendwas mitzubringen, was dich so ein bisschen beschreibt. Hast du denn gleich was gefunden oder musstest du ein bisschen nachdenken?
Nee, ich habe sofort was gefunden.
Du hast sofort was gefunden?
Ja.
Schieß los, was hast du?
Ein Golfball. Genau.
Ein Golfball.
Richtig. Hat viel mit mir zu tun und deswegen symbolisiert der Golfball eigentlich schon so ein bisschen meinen Start des Lebens und Anfang des Lebens und begleitet mich auch immer.
Dann erzähl doch mal vielleicht, was hat denn der Golfball mit deinem Start des Lebens schon zu tun gehabt?
Also nicht ganz genau am Start, ist nicht direkt an der Geburt, dass ich einen Golfball geschenkt bekomme. aber wie gesagt, heute geht es auch ein bisschen um das Thema bei mir, Konzentrationsprobleme und dass man einfach manchmal ein bisschen Lernschwierigkeiten hat und habe dann irgendwann mit dem Thema Golf angefangen, mit dem Sport Golf. Und dieser Golfsport hat mich auf jeden Fall, hat mir gezeigt, was man machen kann, um diese Disbalance vielleicht ein bisschen auszugleichen. Und habe dann mit 14 Golf angefangen und wurde dann auch immer besser, habe immer mehr trainiert und habe mit diesen ganzen Methoden und Trainingsmethoden gelernt, wie man dagegen anarbeiten kann und wie man auch durch häufige Probleme, wenn man sich nicht gut konzentrieren kann, da muss man sich natürlich auf der Golfrunde 100% fokussieren und das auch 4 bis 5 Stunden. Und dann gibt's natürlich immer Wege, wie man das lernt, um damit umzugehen. Und deswegen habe ich diesen Golfball mitgebracht.
Und nochmal so zurückgespult, wenn du sagst, mit 14 hast du angefangen, Golf zu spielen. Und dieser Golfball, der war aber schon, wahrscheinlich schon vorher irgendwo als Symbol, aha, konzentrieren. Du hast ja auch davon gesprochen im Vorgespräch, Leserechtschreibschwäche ist auch so ein Thema. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie hat man das denn bei dir erkannt? Wann denn überhaupt? Und wie?
Ich glaube, es war schon früh, als ich in die Grundschule gekommen bin und ich dann diese Diktate durchgeführt hatte, wo ich dann immer wieder zur Wand laufen musste, mir das merken musste. Ich weiß nicht mehr, wie man das ganz genau nennt. Ich glaube, Spezialdiktat oder...
Ich weiß es gar nicht.
Ja. Also was muss man dann? Also ich kenne das auch nicht mehr aus meiner Schulzeit. Das heißt, man musste dann vor zur Tafel und was machen dann?
Genau, man musste in eine bestimmte Ecke. Da war dann ein bestimmtes Gedicht zum Beispiel niedergeschrieben und man musste dann sich 4 bis 5 Sachen merken und dann wieder zurücklaufen.
Oh Gott.
Und dann diesen bestimmten Satz wieder aufschreiben. Und es fiel mir so schwer.
Oh.
Und war auch wirklich sehr, sehr frustriert am Anfang, dass ich die anderen schon längst fertig waren und dann die Pause konnten und ich da immer noch drin saß. Und irgendwann dachte ich dann...
Und du dann irgendwie zum 100. Mal da in die Ecke gegangen
genau,
bist.
Genau, richtig. Und dann das Komma gefehlt hat oder das Zeichen oder der Punkt. Und bin dann wieder hin und zurück gelaufen und waren immer noch Fehler drin. Genau.
Oh, das setzt einen ja irgendwie auch ganz schön unter Druck, kann ich mir vorstellen, irgendwie als Kind da in so einer Situation zu sein, wo man irgendwie immer wieder das Gleiche machen muss und irgendwie auch so merkt, ich komme an meine Grenzen. Ich will das eigentlich und ich könnte das eigentlich, aber irgendwas klappt da nicht so richtig. Wie alt warst du da ungefähr?
Ich muss überlegen. Ich glaube, war da so, wann ist man in der ersten Klasse?
Okay, so 7 wahrscheinlich.
Ja, 7, 8. Ich bin erst bei meinem Vater zur Schule gegangen und habe dann die 2. Klasse wiederholt. Und die 2. Klasse war... sag so ein bisschen schwieriger bei mir und bin dann umgezogen und habe dann gesagt, okay, wir versuchen, ich mache die einfach normal. Meine Mutter, muss man so sagen, hat aber auch in dem Bereich sehr viel zu tun, also Logopädin.
Mhm. Aha,
und
wie
hat
praktisch.
Mir dann natürlich auch sehr, sehr viel geholfen in der Zeit. Bedanke mich sehr viel meinen Eltern, weil die halt sehr viel mir geholfen haben und mit mir zu den Leuten gegangen sind, die mir da weitergeholfen haben.
Ja.
Ja, genau. Und
ich stelle mir diese Situation auch total heftig vor. Hast du überhaupt
Bock habt, in die Schule zu gehen und dann Deutschunterricht? Das ist ja wahrscheinlich der Horror.
Ja, es war einerseits schon der Horror, aber trotzdem war es, ich war immer ein Mensch, der hat sich nicht klein kriegen lassen. Also der hat immer gesagt, okay, ich muss da ja hin, sagen wir so, ich möchte ja auch die Schule ja. Gut abschließen und habe auch viele Freunde gehabt. Das hat mir natürlich immer, diese Zeit war immer sehr, sehr spaßig. Nur das Problem war halt einfach, dass dann, wenn der Deutschunterricht kam, habe ich natürlich auch dann irgendwann transparent haben meine Eltern mit den Deutschlehrern gesprochen. Hab dann natürlich, haben die das akzeptiert, aber es war immer natürlich, es war nicht so viel mit Freude beruht, wie vielleicht zum Beispiel der Sportunterricht. Da habe ich mich natürlich immer sehr drauf gefreut.
Ja. Kann ich mir vorstellen. Also da sind wir wieder bei Sport und Golfen und so weiter. Als Kind nimmt man das ja nochmal ganz anders wahr als Erwachsener. Und deshalb die Frage, also als 7-8-Jähriger, als das auch so losging und du so die ersten Schwierigkeiten hattest, wie hast du das als Kind wahrgenommen? Also hast du da auch schon irgendwie ein Gefühl gehabt, irgendwas klappt hier nicht so, wie ich das eigentlich möchte? Hast du vielleicht auch schon Leidensdruck gehabt?
Ich glaube, in manchen Situationen ja, wenn zum Beispiel mir irgendwas beschrieben wurde, zum Beispiel, wo ich sage, wo wir jetzt hinfahren müssen oder welche eine Straßennamen oder so, dann natürlich war das vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger herauszufinden, wie der Straßenname wirklich heißt, und habe da ein bisschen länger gebraucht für, habe auch öfters mal nachgefragt, aber jetzt so in meinem sportlichen Umfeld, wir haben halt Sport gemacht, sagen wir so, deswegen habe ich auch sehr, sehr viel Sport immer als Kind gemacht, um das ein bisschen auszugleichen. Aber ja, auf jeden Fall habe ich schon immer gemerkt, okay, ich brauche länger und habe dann schon frühzeitig schon angefangen, so das Transparenz mitzuteilen und das wäre also auch so ein bisschen die Herleitung, was das ist auf jeden Fall transparent schon sehr, sehr hilft in dem Thema, um einfach den Leuten ja klar zu machen, auch vielleicht jetzt hier in der Uni, dass man klar, wenn man eine Präsentation zusammen vorbereitet oder wenn man ja vielleicht zusammen was ausarbeitet, dass man sagt, okay, man hat diese Schwäche, man braucht auch vielleicht ein bisschen länger. Ich fange dann halt früher an und das muss halt klar kommuniziert werden und dann klappt das aber auch, weil dann ja übertrifft der Fleiß im Endeffekt die Schwäche.
Ah, okay. Ja. Nun ist das ja so, Leo, dass dieses mit der Leserechtschreibschwäche und Konzentrationsschwäche sind, ist ja nochmal was dazu. Es ist ja richtig auch eine ICD-10-Diagnose auch geworden, was ja gut ist, weil dann kriegen Betroffene auch entsprechende Unterstützung, therapeutischer Art auch. Und warst du denn der Einzige, der in der Klasse da war und dieses, ich sag mal, dieses Phänomen hatte oder wo das auffällig war oder gab es auch noch andere?
Es gab auch noch andere, nur da hatte sich das für mich persönlich nicht so gleich angefühlt wie bei mir und so vielleicht von den Lehrern, weil es war dort ein bisschen extremer, sagen wir so. Also es war schon natürlich doll bei mir. Ich habe mich immer ja anders gesehen früher als so als Kind und habe versucht eigentlich alles dagegen zu machen, um ja vielleicht nicht länger Zeit zu brauchen, nicht irgendwie, dass die Leute, dass man kommuniziert mit mir, ja, dass der jetzt vielleicht noch länger braucht, Zeit braucht bei der Arbeit oder ja irgendwelche, dass der vielleicht noch mal länger Zeit braucht für dieses Diktat. Also deswegen, ich wollte immer versuchen, wie die anderen zu sein, gerade als Kind und habe das dann aber irgendwann verstanden, dass das vielleicht dann gar nicht mehr so war. Und deswegen, ja, es gab schon Leute, die dabei waren, aber als Kind habe ich es nicht so wahrgenommen.
Ja. Und du sprichst da einen ganz spannenden Punkt an. Es geht ja, glaube ich, vielen Leuten so zu sagen, ich will irgendwie das genauso machen wie die anderen oder ich will in Anführungsstrichen ganz normal sein. Das klingt ja so, als hättest du da irgendwie auch viel für gearbeitet und gekämpft, das irgendwie auszugleichen, diese Leserechtschreibschwäche und auch diese Konzentrationsschwäche. Und als wärst du irgendwann zu einem Punkt gekommen, wo du so merkst, nee, ich kann das nicht alles ausgleichen. Kannst du dich noch erinnern? Das ist ja ein Prozess, das hat man ja häufig nicht mit 7 oder 8, sondern ist ja ein längerer Weg dahinter. Wann war so der Punkt, wo du für dich festgestellt hast, nee, ich habe eigentlich eine ganz andere Herangehensweise an Dinge und ich muss Dinge vielleicht anders machen als andere. Wann war so der Wendepunkt für dich, dass du da auch vielleicht anders mit für dich damit umgegangen bist?
Ich würde sagen, glaube ich, nach der 10. Klasse, da hatte ich auf jeden Fall eine gute, sehr, sehr gute Lehrerin, die uns eigentlich auch fernab von der Schule viele, viele mentale Sachen auch erklärt hat. Und wir haben auch sehr viel Fokus auf die Zukunft, wie wir arbeiten, was wir Lust haben, was wir machen wollen. Da war irgendwann der Wendepunkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist meine Schwäche, aber ich habe auch extrem viele Stärken, was vielleicht das, ja, dann ausgleicht und hat dann eher an den Stärken gearbeitet und weiß jetzt, dass ich diese Stärken, die ich habe, auch gut nutzen kann habe dann irgendwann sind die Schwächen dann so ein bisschen in den Hintergrund gekommen. Ich weiß, dass sie da sind. Ich kommuniziere da auch ganz offen drüber. Nur ich versuche mit meinem Mindset eher den Fokus auf die Stärken zu haben als auf die Schwächen. Mhm. Und so habe ich dann irgendwann gesagt, okay, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Man braucht nur das richtige Mindset dazu, sondern so auf die Stärken vielleicht im Fokus zu legen.
Genau. Ja, und vielleicht auch so ein paar Tools. Also wir wissen ja auch mit Mirja hatten wir auch mal ein Gespräch, da ging es ja auch darum, dass sie sozusagen auch nicht hören konnte. Insa mit dem Thema ADHS, wo es dann auch nochmal darum geht, okay, wie stelle ich mich jetzt mit meiner Erkrankung oder mit meinem Anderssein irgendwie so ein, dass es für mich funktioniert? Und was habe ich vielleicht auch für Vorteile anderen Menschen gegenüber, die das vielleicht auch nicht haben? Gab es bei dir sowas auch, dass du gesagt hast, eigentlich musste ich aufgrund dessen ganz viel anderes lernen oder hab was, wo ich merke, so, das haben die anderen eher nicht so, also aus einer Not heraus?
Also ich glaube, ich brauche immer Bewegung im Lernen. Also deswegen, wenn ich in der Prüfungsphase bin oder jetzt mal auch ja, arbeite, versuche ich mich immer zu bewegen. Also bei mir sieht es eigentlich immer so aus, dass ich mich dann, dass ich joggen gehe, mir das irgendwie aufschreibe oder aufspreche aufs Band und dann gehe ich so 10 Kilometer joggen, warte noch mal ein bisschen, gehe dann noch mal ins Fitnessstudio. Also ich brauche eigentlich immer so viel Bewegung um mich rum und dann kommt das eigentlich auch ganz gut bei mir rein. Und es muss mich auf jeden Fall interessieren, das habe ich auch gemerkt. Ja, dann kann ich auch sehr, sehr gut lernen, wenn es mich halt sehr, sehr gut, sehr, sehr viel interessiert. Aber ich habe irgendwann herausgefunden, wie können mich manche Sachen, die mich vielleicht auch nicht so gut interessieren, wie kriege ich es irgendwann hin, dass die mich interessieren? Weil es hat immer eine Herleitung. Ich studiere hier ja Immobilienwirtschaft und da gibt es natürlich auch mathematische Fächer, wo ich am Anfang sagte, okay, was bringt mir das jetzt mit der Immobilienwirtschaft zusammen? Also natürlich, es hat natürlich ein Themenfeld, nur Statistik zum Beispiel, ja, brauche ich natürlich, um, sagen wir so, das in meinem Bachelor dann zu haben. Und deswegen interessiert mich natürlich jetzt auch Statistik. Also, genau.
Aber was ich so raushöre, ist, dass es bei dir einfach ein ganz großer Vorteil war, dass es so früh auch diagnostiziert wurde. Also dass einfach ganz früh in der ersten, zweiten Klasse klar war, auch für die Lehrer, für dich, da ist diese LAS, diese Rechtschreibschwäche, diese Konzentrationsschwäche. Das heißt, alle konnten da recht bewusst mit umgehen, weil häufig, gerade zum Beispiel auch beim Thema ADHS, ist es ja häufig das Thema, dass es irgendwie nicht oder viel zu spät diagnostiziert wurde. Und zum Beispiel auch Insa, mit ihr hatten wir auch drüber gesprochen, es wurde eben erst im Erwachsenenalter diagnostiziert. Sie natürlich immer diese Selbstzweifel hatte, irgendwas mache ich falsch, irgendwas funktioniert bei mir nicht, obwohl ich das irgendwie eigentlich alles versuche. Und für sie erst viel später so diese Entlastung kam durch die Diagnose. Deshalb so die Frage an dich, war das für dich, gerade vielleicht auch in der Zeit, wo man so ein bisschen eh anfängt zu strugglen mit 13, 14, so, dass es für dich einen entlastenden Effekt hatte, das schon zu wissen und da irgendwie auch so deinen Weg gehabt zu haben zu dem Zeitpunkt? Oder gab es bei dir irgendwie auch Momente, wo du schon auch einen Leidensdruck aufgebaut hast und, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie auch mal verzweifelt oder traurig warst, weil du dachtest, Mist, warum klappt das bei mir nicht so wie bei den anderen?
Ja, das ist, ich glaube, da kann man gar nicht leugnen, dass man immer mal Leidensdruck hatte. Nur ich glaube, dass ich einfach durch, wie am Anfang, meinen Golfball, durch diesen Golfsport so viel, also ich habe da sehr, war sehr schon erfolgreich in dem unterwegs im Golfsport. Und deswegen hatte ich halt immer so ein zweites Standbein, was mich halt so interessiert hatte und wo ich gesagt habe, okay, da bin ich so gut in der Sache. Da das andere ist jetzt nicht so, ja, da vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten habe, gleiche ich das halt ein bisschen aus mit. Und dadurch, ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, war das vielleicht nicht mehr so wichtig für mich in vielen Hinsichten. Habe dann einfach gesagt, okay, ich versuch's nochmal, ich kämpfe weiter und dann habe ich es auch, ja, normal dann geschafft, sagen wir so.
Ja, und du hast ja auch gesagt, dass ganz entscheidend auch die Unterstützung deiner Familie auch da war, insbesondere deiner Mutter.
Ja, auf jeden Fall. Meine Mutter und mein Vater zusammen, die haben schon beide sehr viel auch mit mir Hausaufgaben früher gemacht, haben sich dann hingesetzt oder auch mal am Wochenende. Oder meine Eltern sind beide selbstständig, deswegen auch vielleicht der selbstständige Drang von mir.
Ja, okay.
Deswegen habe ich mich auch entschieden, aus dem Studium heraus, aus dem zweiten Semester mich selbstständig zu machen mit meinen Kommilitonen. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es natürlich schon aufwendig ist für die, auch mal am Wochenende oder spät nach der Arbeit, weil ich 2 Stunden manchmal davor saß und dachte, okay, ich schaff's halt nicht alleine. Da bin ich schon sehr, sehr dankbar, dass ich natürlich so eine Familie habe, die mir ja jemals immer geholfen haben.
Ja, was vielleicht nochmal, ich habe gerade gedacht, so wir drei wissen alle, was irgendwie eine LAS ist, was auch vielleicht eine Konzentrationsschwäche ist. Viele, die uns hören, wissen das vielleicht noch nicht. Und vielleicht magst du mal erzählen, vielleicht auch in so ein paar Beispielen, früher wie heute, woran merkst du zum Beispiel die Lese-Rechtschreibschwäche, woran merkst du vielleicht auch die Konzentrationsschwäche, weil das ist ja erstens bei jedem auch so ein bisschen anders und ich glaube, bei ganz vielen, die vielleicht damit jetzt nicht so ein Thema haben, können sich das vielleicht noch gar nicht so richtig vorstellen. Du hast dieses Beispiel schon gehabt mit dem Diktat, aber vielleicht hast du mal so ein paar Beispiele aus deinem Alltag erzählst, wo du die beiden Sachen merkst.
Auf jeden Fall, also ich merke es auf jeden Fall zum Beispiel, wenn ich im Beruflichen, wenn ich dann versuche, mir zum Beispiel eine Mail, der Gegenüber gibt mir eine E-Mail und ich versuche die E-Mail zum Beispiel bei mir im PC einzutippen oder in die Notizen einzutippen und merke dann zum Beispiel, dass ich sie da eingetippt habe, aber schicke sie dann los und die Mail kommt wieder zurück, weil sie halt so, wie er mir sie schnell gesagt hat, dass ich dann halt nicht hinterhergekommen bin. Also habe ich halt irgendwann gemerkt, okay, ich muss versuchen, dass mir die Leute das buchstabieren oder am besten einfach schicken. Dann habe ich es halt vor mir und dann kann da halt kein Fehler passieren. Und das ist genauso wie zum Beispiel, wenn in der Präsentation.
Also, du meinst die E-Mail-Adresse, genau. Hast du denn falsch notiert gehabt? Okay.
Genau. Ja. Oder in der Präsentation, dass ich dann häufig zum Beispiel Punkt und Komma vergesse oder so und dann gegen der Gegenüber. Natürlich versteht das dann halt erstmal nicht, wenn man ihn da nicht klar kommuniziert, dass ich da ein bisschen das Problem habe, sondern ja, fragt sich auch erstmal, hat er jetzt keine Lust, ist er jetzt faul, das zu machen oder soll ich das ihm korrigieren? Aber mit den Leuten, die jetzt bei mir im Kurs sind, die wissen das eigentlich auch, also mit denen ich Präsentationen mache oder meine besten Freunde, zum Beispiel auch Alex, der letztens bei euch im Podcast war, der sagt dann halt einfach, okay, er versucht dann nochmal am Ende der Präsentation nochmal sich durchzulesen, noch ein paar Sachen zu korrigieren. Und fragte aber auch häufig meine Freundin, wo ich auch sehr, sehr dankbar bin, dass die dann auch bei längeren Texten mal oder Sachen, die sehr, sehr wichtig sind, dass sie einfach nochmal korrigiert. Und es gibt ja heutzutage super Hilfsmittel dafür.
Ja, ne?
Ich sag jetzt nur die KI zum Beispiel.
Ja,
das war für mich so
perfekt. Schreibe mir einen E-Mail-Entwurf für das.
Genau.
Ja, oder ich schreibe sie mir eigentlich immer ganz gerne selber vor und dann sage ich einfach, korrigiere den Text. Mhm. Und dann kommt Punkt und Komma oder vielleicht mal ein, wo ich mir vielleicht einen Satz ja irgendwie anders formuliert habe und gebe mir dann halt einen Tipp. So, weil dann habe ich immer noch selber die Arbeit und kann mir auch selber sagen, okay, das war jetzt eigentlich mein Text, weil ich mag die vorformulierten Texte nicht so ganz gut.
Und das ist, Sprache ist ja letztendlich auch so ein bisschen immer so die Visitenkarte, gerade wenn man irgendwie Unternehmer ist. Und manchmal ist es ja so, ich kenne das bei mir selbst manchmal, dass ich irgendwie eine E-Mail bekomme und dann sind da irgendwie zwei Rechtschreibfehler oder es fehlt irgendwie ein Punkt. Da rattert es sofort im Kopf, wenn mir das selbst passiert, aber auch wenn andere Menschen mir das zuschicken. Und das sagt ja eigentlich überhaupt nichts über dich oder deine Leistung aus. Aber trotzdem so ist es so, dass Menschen das einfach so schnell auffällt und häufig auch dazu führt, glaube ich, oder kann ich mir auch vorstellen, dass Leute erstmal so ein negatives Mindset haben. So, weil das, wie gesagt, ja häufig so die erste Visitenkarte auch ist.
Auf jeden Fall. Und deswegen bin ich auch so dankbar. Also mein Mitgründer, Jonathan, der hilft mir halt häufig ja auch, dass wir einfach sagen, okay, bei wichtigen Texten zum Beispiel, es gibt natürlich bei uns immer einen Standardtext, der dann natürlich eigentlich immer richtig ist. Nur bei vielen Sachen, die halt immer eine wichtige Präsentation vom großen Kunden oder Investor, ist es schon natürlich wichtig, dass das natürlich, wie du selber sagst, dass 100% dann stimmt. Und dann suche ich mir halt einfach die Hilfe. Das ist, glaube ich, auch das, was ich, wenn ich das ganze Thema betrachte, mit einem Wort beschreiben würde, dass eine Offenheit sehr, sehr wichtig ist, gerade wenn man das Thema hat und einfach mit den Leuten offen kommuniziert, dann nehmen die Leute das auch super wahr und auch an.
Genau. Ist ja auch was immer mehr Öffentlichkeit auch gekriegt hat, weil es ja mit so vielen Vorurteilen, wie gesagt, auch schon zu tun hat. Wenn man sich das mal anschaut, wer alles eine Legasthenie oder auch Leserechtschreibschwäche hat, tierisch viele, die auch ganz kreativ unterwegs sind. Und ich glaube, das merke ich ja auch bei Menschen, die mit einer ADHS oder mit einer Konzentrationsschwäche auch zu tun haben, dass es auch immer darum geht, alles klar, irgendwie kann ich aber was anderes auch gut und ich bin genauso in der Lage, Unternehmer zu sein, was aufzuziehen neben dem Studium, was du ja auch schon erzählt hast, stellt mir ja auch total anspruchsvoll vor. Also wie geht das? Da muss man ja schon auch einen gewissen Willen haben und sagen, das will ich auf jeden Fall machen und das mache ich mit dem, was ich da so mitbringe.
Auf jeden Fall, ja, also ich glaube, ich hatte immer schon so einen Unternehmergeist in mir drin.
Ja.
Natürlich, ich kann auch, finde, das kann natürlich manchmal mehr oder manchmal weniger kommen, so durch, ich finde auch, das hat natürlich auch viel mit der Familie zu tun. Also ich war es halt gewohnt, dass meine Eltern beide halt Unternehmer waren. Und dadurch ist es halt vielleicht schon so ein Plus oder noch hat mich das vielleicht in der Entscheidung ein bisschen gestärkt. Ich habe auch richtig großen Respekt an Leute, die natürlich vielleicht das gar nicht miterlebt haben und trotzdem das dann machen. Wie gesagt, aber da bin ich halt natürlich auch sehr, sehr dankbar. Ja, aber wie du schon sagtest, das ist natürlich schon häufig nochmal Schwierigkeiten während des Studiums, weil man natürlich auch manchmal Termine hat, wo man dann Vorlesungen hat, oder man hat mal einen etwas größeren Termin, wo man dann ja vielleicht auch eine Klausur schreibt. Da muss man natürlich abwägen und auch mal vielleicht mit dem Professor sprechen und klar kommunizieren, wie es halt gerade aussieht. Aber da unterstützt die Universität einen schon sehr, sehr doll. Und da gibt es ja auch das Pioneer Lab hier, wo wir drin waren und wo wir auch natürlich die ganzen Fähigkeiten erlernt hatten, so was man machen sollte, wie man Marketingkonzept schreibt, wie man auf Investoren zugeht und ja, wie man einfach mit den Kunden ins Gespräch kommt. Und das hat uns schon sehr, sehr geholfen. Und ja.
Erzähl mal was, also jetzt, ich finde, den Faden greifen wir nochmal auf. Was ist so dein Startup?
Also unser Startup, wir sind ja aus der Immobilienbranche, studiere ich ja, und wir vernetzen nachhaltige Architekten, Projektentwickler und Planerbaufachfirmen und Investoren. Das heißt, wir haben heutzutage die Schwierigkeit, dass sich die Leute miteinander finden, auch was so mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat. Und wir wollen versuchen, dass die Leute sich einfacher finden können auf der Plattform, um ihr nächstes nachhaltiges Projekt zu starten. Das heißt, wenn der Projektentwickler vielleicht ein Baugrundstück hat, sucht er einen neuen Architekten, der das nachhaltig planen kann. Und der Architekt sucht wieder Bauunternehmen, die vielleicht oder Bauprodukte, die das nachhaltig umsetzen können. Und viele Projektentwickler oder viele Unternehmer wissen einfach gar nicht mehr, wo die Anlaufstelle ist. Wo finde ich überhaupt richtigen Unternehmer, die das umsetzen können? Und dadurch wollen wir einfach eine bessere Transparenz fördern und das den Kunden einfacher machen. Genau.
Cool.
So also, kurz zusammengefasst.
Also ihr habt da quasi irgendwie eine Marktlücke gefunden und die jetzt irgendwie ausgefüllt. Und du hattest ja gerade gesagt, du musst jetzt quasi so beides unter einen Hut bekommen. Das heißt, du hast ein Vollzeitstudium in Präsenz eigentlich und ein eigenes Business und bist jetzt in welchem Semester?
Im sechsten.
Und wie lange hast du das Business schon?
Seit dem zweiten.
Seit fast Anfang an. Wie geht das so? Also eigentlich ist ein Studium ja schon ein Vollzeitjob und dein Business wahrscheinlich ist auch ein Vollzeitjob. Also wie kriegst du das unter einen Hut? Wo geht es halt auch manchmal nicht unter einen Hut?
Ja, genau. Also ich würde sagen, es geht auch manchmal nicht unter einen Hut, weil man einfach sagt, okay, man hat so viel zu tun, dass man vielleicht für eine bestimmte Klausur vielleicht nicht genug gelernt hat. Und da bin ich vielleicht auch mit dem Thema Leserechtsschwäche noch mehr, wo man noch mehr vielleicht lernen müsste, sagt man, okay, man skippt mir vielleicht eine Klausur und schreibt die dann in der Nachholklausurphase halt weiter oder nicht weiter, sondern fängt die dann an. Aber es ist halt häufig das Thema, dass man einfach Commitment braucht, auch von zu Hause, von seiner Freundin, von dem Partner, von den Freunden, weil man häufig halt natürlich, wenn man zum Beispiel, es ist eine Uni-Party und am nächsten Morgen ist um 7 Uhr ein wichtiger Termin. Oder wir haben jetzt auch einen Investor gefunden, der uns halt unterstützt im Thema, ein Holzbauunternehmer aus dem Raum Itzehoe. Und da war zum Beispiel ein wichtiger Termin und da müssen wir natürlich dann abwägen. Gehen wir jetzt feiern und können wir natürlich auch, aber wir müssen halt dann irgendwie auch um 7 Uhr vielleicht mal aufstehen oder um 9 den Termin haben. Und das ist halt vielleicht so ein bisschen das, was viele manchmal nicht so wollen oder.
Ja, genau, ich finde, das ist ja auch, als junger Mensch, wenn ich so an meine Studienzeit zurückdenke, irgendwie Studium, dann habe ich irgendwie noch einen Nebenjob gehabt, um irgendwie über Wasser zu halten quasi. Und dann, braucht man ja irgendwie ganz viel Zeit für Partys, sich mit Leuten treffen und so weiter, was ja auch so ein bisschen so in diese Zeit fällt. Und das wird bei dir einfach deutlich weniger sein als bei anderen. Und, ich glaube, da bin ich natürlich total geprimed von meiner eigenen Biografie und ich denke mir so, vermisst du da nicht total so dieses freie Studentenleben, viel Zeit haben, viel vielleicht irgendwie auch faulenzen, feiern und so weiter. Also gibt es diesen Gedanken bei dir auch oder hast du einfach vielleicht ein ganz anderes Mindset, was diese Zeit angeht?
Also ich finde, ein Startup wird ja geprägt dadurch, dass du ab und zu mal sehr viel Zeit hast oder sehr viel zu tun musst und aber auch manchmal viel Zeit hast. Also, weil es ist ja natürlich eine Sache, die neu sich entwickelt. Also ein komplettes neues Unternehmen entwickelt sich ja. Da müssen neue Prozesse eingebaut werden und das ist sehr, sehr dynamisch. Und deswegen, finde ich, machen wir das eigentlich ganz gut, weil wir ab und zu auch Phasen haben, wo wir ein bisschen mehr Zeit haben und wo alles, so ein geregelter Alltag ist und dann gibt es natürlich Phasen, wo vielleicht auch mal schon nicht gut Sachen nicht gut funktionieren oder wir natürlich zum Beispiel mit der Software wieder Sachen beheben müssen und dann uns als Team zusammen natürlich packen müssen, wo wir dann natürlich vielleicht wieder nicht so viel Zeit haben. Aber ich finde, eigentlich habe ich jetzt nicht so viel verpasst, weil wir einfach beides eigentlich unter einem Hut bringen können. Und ja, wir feiern auch ab und zu.
Und vielleicht noch dazu, weil du hast ja gerade gesagt, mit der LRS, mit der Konzentrationsschwäche hast du für dich gelernt, dass du eigentlich irgendwie Zeit brauchst und deinen Raum. Und wenn diese unfassbaren Druckphasen sind, die ja so bei Startups passieren, wie geht's dir da mit der LRS und der Konzentrationsschwäche? Weil das ja eigentlich wahrscheinlich nicht die Bedingungen sind, die du eigentlich brauchst, in Ruhe die Sachen zu machen.
Also das ist sehr komisch, weil da habe ich diese Druckphasen eigentlich gar nicht, weil ich da schon so, ich fühle das zu 100%, sagen wir so, und finde, ja, habe da so eine Begeisterung drin, dass ich das eigentlich als eher positiven Druck sehe, sondern ich brauche auch immer ein bisschen Druck, weil gerade auch bei der Konzentrationsschwäche oder bei LRS, finde ich, braucht man immer so ein bisschen Druck, um so ein bisschen arbeiten zu können, aber halt nicht zu viel Druck. Und das muss man sich halt, muss man versuchen, da gibt es irgendwann ein Gefühl, wo man dann erkennt, okay, das ist jetzt zu viel Druck, das ist okay, das geht gerade. So habe ich das irgendwann. Aber das kann ich nicht ganz gut beschreiben, an welchem Punkt das kommt. Das kommt dann einfach und dann sage ich, okay, jetzt muss ich mal ein bisschen einen Gang zurückschalten und dann klappt das eigentlich auch.
Ja, weil ich kann mir auch vorstellen, dass einen das unglaublich müde macht. Ich meine, du musst dich ja ständig konzentrieren, dich wieder zurückholen und doppelt Dinge prüfen vielleicht. Kann ich mir vorstellen, dass es auch total ja energiezehrend ist. Ne? Von daher ist Sport so das eine. Jetzt sind wir schon fast bei den Do's und Don'ts. Aber gibt's noch so Empfehlungen, die du hättest, um so ja sich besser konzentrieren zu können, um Dinge vielleicht auch ausblenden zu können? Und vielleicht gibt's auch was, vielleicht auch Stichpunkt Smartphone, Social Media, ich weiß es nicht, wo du sagst so, das habe ich wirklich gelernt, das ist, tut mir überhaupt nicht gut, ist nicht förderlich für mich.
Also auf jeden Fall bei den Do's, weil bei mir ist es jetzt Sport und ich finde auch Menschen, die mit der Kunst oder mit ganz anderen Dingen ganz unterkommen, irgendwie vielleicht Sachen machen, die einem Spaß machen, ob es mit Zeit mit der Familie bringen, mit den Freunden Zeit zu verbringen. Da gibt es ganz verschiedene Wege, um einfach runterzukommen. Und auch gerade das Thema Smartphones, ja, da braucht man ab und zu auch mal Zeit, wo man es einfach auslässt oder auch mal, wo man sagt, okay, heute Abend treffe ich mich mit Freunden, ich lasse es mal nur zu Hause oder ich lasse es mal wirklich im Auto, verbringe die Zeit, um einfach fokussiert auf den anderen oder auf die Gesprächsthemen zu sein und nicht so viel Ablenkung zu haben. Ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Habe ich auch in den letzten drei Monaten sehr, sehr intensiv gemacht, dass ich sage, okay, ich lasse mein Handy zu Hause, ja, bin im Jetzt. Und das hilft auf jeden Fall schon sehr. Ja.
Und gibt es sowas, wo du sagst, also die und die Übungen, die mache ich total gerne, weil die mir hilft, mich wieder zu fokussieren. Hast du einen guten Tipp, den du weitergeben könntest, dann raus damit.
Ja, also ich persönlich finde Meditieren ganz toll. Also wenn man sagt, okay, das ist natürlich auch nicht für jeden was, aber ich finde Meditieren ganz toll. Es kann ja auch schon anfangen mit einer Atemübung, dass man einfach mal erstmal vielleicht 5 Minuten in seinen Raum sich reinsetzt oder wo es wirklich ruhig ist und einfach mal auf seinen Atem achtet. Und dann gibt's natürlich immer Steigerung von der Meditation. Das kann man sich heutzutage auch alles bei YouTube angucken oder Yoga machen oder Sachen machen, die einen vielleicht sehr, sehr runterbringen. Oder in die Natur gehen und mal, wie gesagt, den Fokus aufs Jetzt, auf die jetzige Zeit zu bekommen, vielleicht auch mal Tiere zu beobachten in der Natur. Das bringt einen, glaube ich, schon sehr runter. Ja.
Wo ich mir vorstellen kann, dass es ja erstmal eine Hemmschwelle ist, gerade wenn man eine Konzentrationsschwäche hat, mit sowas anzufangen, weil ich kenne ganz viele Menschen, die auch da Probleme haben und für die das unfassbar schwer ist, alleine so eine 5-minütige Meditation durchzuhalten, einfach weil das ja so ein bisschen, ich sag mal, so der Muskel ist, der nicht so gut trainiert ist. Und da ist natürlich so Achtsamkeit und Meditation und eben das, was du beschreibst, eigentlich der richtige Sport, in Anführungsstrichen, aber natürlich auch so der schwierigste Sport. Ging dir das auch so, dass du auch erstmal so einen Moment gebraucht hast, da reinzukommen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, das kann ich schon so sagen, das wird nie meine größte Stärke werden. Aber also ich versuche es einfach daran zu arbeiten und hab das auch ein bisschen für mich gefunden. Das auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall schwieriger. Dennoch sollte man vielleicht auch Sachen, die man nicht ganz gut kann, versuchen, nicht direkt dazu sagen, okay, das kann ich nicht mehr, das werde ich nie wieder oder das werde ich nie können, sondern man sollte vielleicht daran arbeiten. Man sollte trotzdem, finde ich, mehr an den Stärken arbeiten. Also, weil es gibt natürlich.
Es ist so ein bisschen, ich weiß ja, ob ihr schon mal von dem Begriff Growth Mindset und Fixed Mindset davon gehört habt. Als ob ich eher sozusagen eher immer alles als Herausforderung sehe oder auch eine Möglichkeit zu wachsen oder eher das Gefühl habe, das kann ich nicht und das mache ich nicht. Und dass es manchmal wirklich darum geht, an dem eigenen, also eher zu gucken, wie kann ich mich in eine Richtung eines Growth Mindset entwickeln und auch Dinge machen, die ich vielleicht nicht so gut kann und die trotzdem weiter zu üben. Da bin ich übrigens richtig schlecht drin, wenn ich was nicht kann. Gehe ich super schnell auf.
Im Ernst? Ja. Bei mir geht's immer, geht nicht, gibt's nicht. Ich bin total.
Ja, das habe ich aber auch bei dir, hätte ich dir total zugetraut.
Ja. Ja. Ich beiß mich dann so fest, nee, weil ich will das dann können und,
sehe ich auch so.
Ja, ne? Ja. Das ist so, nee, das muss doch irgendwie gehen. Und wenn's links rum geht, wenn's nicht rechts rum geht. Naja, aber offensichtlich hat's ja funktioniert bei dir. Sonst würdest du auch nicht weitermachen. Weil Motivation, Stichwort Motivation, was motiviert mich und wie, wo will ich hin und wie kann ich so die Dinge tun? Das ist ja auch so ein Schwerpunkt unseres Podcasts. Was mache ich eigentlich so? Was will ich aus mir machen? Wie will ich so wachsen? Wo will ich so hinwachsen? Und was will ich alles machen? Und da brauchst du ja auch gute Ergebnisse dann wieder, ne? Weil nur frustrierend ist ja natürlich doof.
Ja.
Ja. Wie ist denn das, wenn du sagst, ich hänge noch ein bisschen bei deiner Freundin? Wie ist das so in Freundschaften und in Beziehungen? Gibt's was, was du empfehlen könntest, was sinnvoll wäre, um dich zu unterstützen oder um Menschen, die vielleicht sagen, ich vermute das irgendwie, ich habe das auch, aber irgendwie traue ich mich gar nicht, das so anzusprechen, weil ich dann mir Sorgen mache, was die anderen vielleicht denken. Was würdest du den Menschen raten?
Ich würde sagen, Feedbackgespräche sind so ganz wichtig. Also ich liebe Feedback zum Beispiel, dass man einfach sagt, okay, man geht auf die Leute offen zu. Klar, das ist natürlich immer erstmal eine Hürde, auf den Menschen dann zuzukommen, zuzugehen. Aber einfach herauszufinden, wie, was sind vielleicht die Schwächen, was sind die Stärken, das vielleicht auch gerade am Anfang schon vielleicht zu kommunizieren, weil man gerade am Anfang einer Beziehung ist man vielleicht auf Wolke 10 oder Wolke 7.
Ja, die beste Seite zeigen.
Beste Seite, genau. Und dass man das vielleicht früh, man muss natürlich nicht ganz am Anfang direkt machen, aber vielleicht schon frühzeitig sagt, okay, das sind meine Stärken und Schwächen, vielleicht könntest du mir damit da unterstützen und einfach offen darüber reden. Und ich glaube, dass dann, wenn zwei Paare oder zwei Menschen, die sich lieben, dann gegenüber schon eine Lösung finden werden.
Ja.
Und genau, es wird ja bei jedem Menschen gibt es wahrscheinlich irgendwelche Sachen, die gut funktionieren oder nicht so gut funktionieren.
Ja.
Und dann sollte man sich halt gegenseitig dabei helfen, ja.
Genau. Muss ich auch nochmal die Folge mit Insa denken, mit der wir über das Thema ADHS gesprochen haben, auch wenn natürlich jetzt Konzentrationsschwäche nicht gleich ADHS. Aber da haben wir auch über das Thema soziale Beziehung gesprochen und sie hatte auch so ein paar Dinge genannt, wo sie sagt, da ticke ich einfach auch anders oder bin irgendwie auch anders in sozialen Beziehungen, im Positiven wie im Negativen. Und darauf muss ich manchmal mein Umfeld erstmal auch einstellen. Was ist das bei dir, wo man sich vielleicht positiv als auch negativ drauf einstellt, wo man sagt, so, das bist vielleicht einfach du und das ist vielleicht genau wirklich auch so die positiven Seiten, aber was ist vielleicht auch manchmal eine Challenge für Leute, die irgendwie vielleicht eben nicht nur beruflich, sondern auch privat irgendwie mit dir befreundet sind oder deine Freundin?
Also ich glaube, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr klar seine Meinung sagt, sagen wir so, also der sehr, sehr offen und klar auch ist. Das ist natürlich einerseits gut, kann natürlich auch in manchen Situationen manchmal vielleicht zu direkt sein. Mhm. Aber ich glaube auch, wie gesagt, wenn man das Thema hat, dass man einfach auch eine große Struktur haben möchte und weil man sie auch vielleicht manchmal nicht hat. Und deswegen ist mir halt Sauberkeit so und Struktur schon sehr, sehr wichtig und merke aber auch manchmal, wie in manchen kleinen Situationen, wenn da was zum Beispiel das Auto jetzt nicht ganz so sauber ist, wie ich es mir eigentlich vorstelle, dass ich dann eigentlich schlechte Laune ein bisschen bekomme, aber ich krieg's schon gut gehändigt, sagen wir so jetzt. Aber man muss halt einfach klar kommunizieren vielleicht oder muss auch Verständnis haben, dass manche Leute vielleicht eher irgendwo was rumliegen haben und trotzdem ihre Struktur haben und ich brauche halt meine Struktur und verliere sie natürlich auch manchmal und dann dauert es vielleicht ein bisschen, um die wieder herzubekommen, aber eigentlich brauche ich halt schon immer meine Struktur und sonst verliere ich halt mal irgendwie einen Golfschläger auf dem Loch oder lass irgendwo was liegen und deswegen brauche ich halt da schon immer eine Struktur und das ist schon,
Es ist interessant, dass du das mit der Struktur sagst, das war bei Insa auch so, sie sagte auch so, ich brauche so eine Struktur und sie hatte so Abläufe sich gebaut. Ah, wenn ich das mache, dann mache ich das. Also so eine Folge, um so dran zu bleiben und diese Struktur zu haben. Das fand ich irgendwie ganz spannend.
Ja, ich glaube, bei mir ist es zum Beispiel so immer, dass die Dinge an den gleichen Ort zurückgelegt werden müssen. Ja. So bei mir. Also im Auto habe ich immer direkt dort kommt mein Schlüssel hin, dort kommt mein Portemonnaie hin und ich kriege dann auch so ganz zwei kleine
Anfälle.
Nee, Anfälle nicht, aber wenn das da nicht liegt oder meine Freundin mal irgendwie, wir haben auch einen Hund, dann irgendwie den Hund aus dem Auto rausholt und da vielleicht das Portemonnaie schnell mitnimmt, aber ich weiß, dass dieses Portemonnaie dort lag, dann bin ich natürlich erstmal in der Situation und frage mich, oh, und kriege einen Panikanfall natürlich, wo dieses Portemonnaie liegt.
Spannend.
Aber ich kann das
völlig unter. Nee,
aber ich kann das so gut verstehen. Nee. Einfach, wenn ich wirklich so ein Thema habe mit Konzentration und Aufmerksamkeit, dass ich mir irgendwie so eine Stütze baue und irgendwie für mich eine ganz klare Ordnung brauche, wo Dinge liegen, dass ich irgendwie auch einen ganz klaren Zeitplan habe in der Woche, wo mache ich was sozusagen. Weil ich glaube, genau, wenn das irgendwie ins Schwimmen gerät, dann kommst du wahrscheinlich auch ins Schwimmen, wenn irgendwie die Struktur wegbricht. Das kann ich mir total gut
vorstellen. Ja, so Termine, das kann ich mir vorstellen. Aber so Ordnung ist eher sowas, so ich kann mir das dann merken. Es liegt dann da und dann, also ich, das, ja, ist interessant.
Also
das habe ich irgendwie
weniger. Unordnung, zusätzlicher Mental Load-Punkt. Also es ist so.
Ja, sagt man ja auch. Also für mich ist es, ich glaube, aber auch weil ich so ein Kreativhirn bin.
Das
ich finde das ganz schön, wenn da auch was rumliegt. Ehrlich gesagt, ich finde das ganz beruhigend.
Ja, das ist vielleicht nochmal diese Frage. Man braucht halt einfach, ich glaube, man muss einfach irgendwann auch, wenn man zusammenzieht, wie sieht das aus und wie wünsche ich mir das und wie kriegt man einfach ein Commitment zusammen, weil es geht, glaube ich, nicht immer in eine Richtung, sondern man muss einfach zusammen reden und findet dann so einen Mittelweg.
Ja.
Und,
ja, genau.
Der eine hat dann vielleicht da seine Ecke. Der Freund ist auch eher so kreativ
Genau. Das ist dein Haufen.
Ich würde auch derjenige, der immer deine Haufen wegräumt.
Im Ernst?
Ja,
und ich würde sagen, ich brauche meinen Haufen, damit ich wenigstens einen Haufen habe.
Wir haben auf jeden Fall schon einen Konfliktpunkt.
Okay, wir bräuchten jetzt ein bisschen größere Wohnung.
Jeder ist hier sein Zimmer.
Ja, also. Genau.
Ein letzter Punkt, der mich auch noch so an Insa erinnert, und da sind wir bei dem Thema, was wir gerade auch besprochen haben, dass Insa auch sagte, so das Thema Arbeitswelt, dass sie sagt, so diese typischen Mechanismen oder Routinen, die so eine Arbeitswelt sind, zum Beispiel so wie so ein 8-Stunden-Tag, der passt überhaupt nicht zu dem, wie sie tickt. Also sie sagt so, genau, ist ganz häufig, dass sie irgendwie nicht so eine hohe Motivation hat und dann kommt sie aber plötzlich in einen Hyperfokus und schafft irgendwie in 3 Stunden das, was andere Leute irgendwie in 8 Stunden schaffen. Frage, ist das bei dir manchmal auch so, ob es jetzt im Studium, in deiner Arbeit ist, wo du sagst, ich bräuchte da eigentlich manchmal meine ganz eigenen Bedingungen. Und wenn ich mir meine Arbeits- und Studienwelt so gestalten könnte, wie ich das gerne haben würde, dann würde ich das so und so machen.
Also ich glaube, weil wir ja, also Studium ist ja auch als Selbstständigkeit. Also wenn man, man wird ja, also wir haben ja hier Vorlesungen, wo man hingehen kann. Und dann hat man ja sein Selbststudium zu Hause, wo man studieren muss oder das Lernen. Da muss das erbrachte Wissen. Und bei mir ist es ja auch, dass ich dann selbstständig bin, eigentlich auch in meinen, wo ich bin, wann ich mir Termine lege. Ich sehe da immer die Inspiration an Google vielleicht, weil Google kann der Mitarbeiter ja kommen, wann er möchte. Er sollte halt nur seine Arbeit machen oder er möchte sein Ziel erreichen. Und ob er dann in der Zeit kurz schlafen geht, ob er vielleicht, da gibt es ja Schlafräume extra, ob er dann irgendwie oder vielleicht spazieren geht mit dem Hund. Das Wichtigste ist einfach das Ergebnis. Und das sehe ich einfach auch so bei mir. Und das weiß ich auch, dass ich das halt einbeziehen muss in meinen Arbeitsalltag. Also ich gehe häufig auch mal mit dem Hund einfach raus, gehe in die frische Luft, gehe kurz zum Fitness oder gehe kurz joggen und dann setze ich mich wieder an die Arbeit ran. Und dieser normale 8-Stunden-Tag wäre für mich persönlich auch viel zu langweilig. Ich brauche da eine Abwechslung, aber ich kann auch mal 12 bis 13 oder 14 Stunden arbeiten. Das stört mich auch nicht.
Wie machst du das mit Uni? Weil ich finde, da habt ihr jetzt hinterher diese unfassbar langen Tage, dass dann irgendwie von 8 bis 16 Uhr Vorlesungen sind. Und das, also wenn ich in dieser Rolle bin, irgendwie auch mal, also wenn ich an mein Studium denke oder selbst irgendwie eine Fortbildung habe, finde ich das schon super schwer, mich da irgendwie so lange zu konzentrieren. Wie machst du das?
Hatte ich jetzt zum Glück bei mir im Studium noch gar nicht. Also wir hatten immer eher so.
Aber 4 Stunden können ja auch schon lang werden.
4 Stunden, genau. Und hatten immer so eine längere Pause. Und wo das irgendwie 4-5 Stunden Pause. Und dann kam halt der nächste Block. Und da habe ich halt immer in der Zwischenzeit kurz, habe ich mich um meine Firma gekümmert und habe dann irgendwie, ja, Studiensachen erledigt und Sport gemacht. Aber ich glaube, wenn dieser normale Alltag von 8 bis 16 Uhr, was du eben geschildert hattest, das kann ja schon den normalen Menschen sehr, sehr schwierig sein. Und dann, wenn man natürlich die Problematik hat, dann muss man versuchen, vielleicht zwischendrin vielleicht mal auf Toilette zu gehen, viel Wasser zu trinken, sich kaltes Wasser ins Gesicht zu schmeißen. Ja, einfach ein bisschen vielleicht irgendwo die Bewegung suchen und da so ein bisschen rauszufliehen. Ich glaube, dann geht es auch. Ja.
Wie ist das eigentlich mit so einer Art Nachteilsausgleich? Also jetzt mal so rein formal, wenn man Das, wie ich dich verstanden habe, ist das auch diagnostiziert sozusagen?
Also im Kindesalter ja, dann kam ich aber dazu, dass ich das gar nicht so mehr hinterher, also ich habe es dann nicht mehr, ich habe es einfach ein bisschen akzeptiert. Habe jetzt aber auch genau jetzt heute, weil ich eben schon im Prüfungsamt wollte, das jetzt nochmal anrechnen lassen hier. Ich habe es eigentlich bis jetzt noch gar nicht anrechnen lassen.
Was heißt das anrechnen für die das noch nicht kennen?
Also anrechnen ist eigentlich, dass man eigentlich bei Leserechtschreibschwäche ist es ja so, du verbrauchst ein bisschen länger, um diesen Text vielleicht zu verstehen und die Aufgaben. Das heißt, du liest vielleicht erstmal 20 Minuten, kannst du dich in den Text einlesen und kriegst halt eine halbe Stunde vielleicht mehr Bearbeitungszeitraum. Das ist immer unterschiedlich, aber hier kenne ich auch jemanden, der das hat und der darf dann, hat ein bisschen mehr Zeit. Also hat dann vielleicht eine halbe Stunde mehr Zeit, weil er vielleicht noch ein bisschen länger mit dem Lesen beschäftigt ist und nochmal mit dem Schreiben. Und das, versuche ich jetzt auch, dass wir das vielleicht angenommen werden können. Ja,
ja, das heißt, das wäre vielleicht auch nochmal ein Tipp für jemanden, den das betrifft, da auch nochmal sich zu informieren, wie kriege ich so ein bisschen so Erleichterung während des Studiums auch hin, damit ich da nicht per se auch Nachteile habe, sondern ich auf einem Level bleiben kann, ne?
Ja, ich meine, das ist ja ganz schlüssig, also, dass total. Du länger brauchst, um zu schreiben, länger brauchst, um zu lesen. Aber wie kommt's, dass du das jetzt erst anbringst? Also du hättest natürlich auch gerade mit dem Wissen im ersten Semester sagen können, okay, ich gehe direkt zum Prüfungsamt und also letztendlich, um auch gleiche Bedingungen zu haben wie alle anderen.
Das kommt vielleicht so ein bisschen wieder, was ich schon gesagt habe in der Kindheit. Ich wollte es halt auf den normalen Weg erstmal probieren, wollte erstmal schauen, wie ist es. Und merke natürlich zum Beispiel in manchen Prüfungen, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind, dass dort einfach, wo ich auch nicht durchgekommen bin, wo einfach die Zeit gefehlt hat. Und merke jetzt einfach, dass jetzt diese Phase gerade ist, wo ich sage, okay, ich möchte es jetzt einfach nochmal mit der zweiten Variante probieren. Ja, mir einfach da diese Unterstützung hole, weil ich habe es ja dann. Genau, und dann funktioniert es. Aber ich habe es genauso wie
am Ende gedacht. Das ist ganz spannend. Ja. Das hat trotzdem noch in dir irgendwie dieser intrinsische Wunsch, ich will es so machen wie alle anderen. Also dass es trotzdem immer wieder ein Prozess ist zwischen irgendwie, ich akzeptiere das und trotzdem so ein innerer Anteil, der sagt, aber ach, ich kann es doch genauso machen wie alle anderen auch.
Ja, ich glaube, das ist bei mir immer so der Fall. Wenn es halt nicht funktioniert, dann versuche ich dann den zweiten Weg anzugehen und sagen, okay, es ist so, ich versuche halt immer trotzdem so auch als eigene Motivation für mich, dass ich es erstmal normal probiere. Weil ich finde, wenn man immer sofort den zweiten Weg geht, dann hat man vielleicht auch gar nicht so diesen Spirit in sich selber drin. Aber das ist auch nur vielleicht meine Vorstellung davon. Das muss auch jeder selber wissen.
Naja, und es ist ja auch ein Thema unserer Zeit. Ne? Wir wollen ja alle irgendwie auch gut dazugehören und leistungsfähig sein und was aber manchmal auch sehr anstrengend sein kann, da hinterher zu sein und einem Ideal zu entsprechen. Und dann finde ich es gerade so Gold wert, auch zu sagen, ich funktioniere da einfach anders. Ich finde, das hat Insa auch so schön gesagt, ich bin da einfach anders. Und dann im zweiten Schritt natürlich auch, ja gut, ich habe ja nicht nur diese Lese-Rechtschreib-Schwäche, ist ja schon im Wort drin sozusagen, sondern ich habe da ganz viele Stärken und ich fühle mich nicht so eingeschränkt eigentlich. Ja.
Und ich habe vielleicht sogar, was du auch sagst, andere Stärken, die andere nicht haben.
Ja, so ein Wartenbiss, also so Biss haben, um dabei zu bleiben, musstest du wahrscheinlich auch aus dem heraus auch entwickeln, ne?
Ja, also hatte ich immer schon, also es war so in meiner Kindheit immer schon so das geprägt, wo ich gesagt habe, ich versuch's halt, ich mach's. Ist natürlich auch manchmal schwierig, wenn man irgendwas, was sich probiert, aber irgendwie was machen möchte und dann irgendwann merkt, okay, das ist eigentlich gar nichts für einen, dann habe ich es jetzt auch verstanden, dass ich dann das einfach sein lasse und das trotzdem ist gut, weitermachen soll. Genau, aber diese Sachen, die mich sehr, sehr interessieren und wo ich sage, okay, ich habe es mal angefangen, dann ziehe ich das auch bis zum Ende eigentlich durch oder will es bis zum Ende durchziehen. Aber es macht mir natürlich keinen Spaß.
Ja. Wir sind so langsam bei unserer letzten Frage fast. Gibt es noch irgendwas zum Thema Do's und Don'ts, was du noch nicht angesprochen hast, um das so rund zu machen? Also hast schon ganz viel gesagt. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das wäre mir noch wichtig, das zu sagen, für die, die draußen hören?
Und vielleicht gerade für Leute, die irgendwie auch die Folge gerade hören und überlegen sind, habe ich da vielleicht auch ein Thema?
Ja, du es vielleicht einfach das zu, vielleicht sich selber zu fragen, ob man das zu akzeptieren oder einfach mal hinterfragen und vielleicht mit dem jeweiligen Coach oder jeweiligen, es gibt ja auch Anlaufstellen, wo man sich testen lassen kann, dass man das einfach mal vielleicht überlegt, da hinzugehen und dann, wenn man das natürlich dann hat, dass man dann natürlich transparent damit umgeht und mit seinen Kollegen, mit seinem Freundeskreis oder mit seinen Beziehungen darüber zu reden. Das würde auf jeden Fall ein Du auf jeden Fall sein. Und versuchen trotzdem vielleicht nicht da in einen Loch zukommen, sagen wir mal so, dass man sagt, okay, das ist jetzt ganz schlimm, auch wenn man es vielleicht, also dass man es akzeptieren sollte, sondern versuchen, ja, wie du schon häufig gesagt hast, auf die Stärken, auf den Fokus zu legen und ja, andere Sachen vielleicht zu finden, die, wo man sagt, okay, da brenne ich mit für. Und ja.
Und das finde ich total super, diesen Stärkenfokus, weil ich kenne viele Menschen, mit denen ich auch in Therapie zusammengearbeitet habe, die wirklich auch ganz früh so ein Minderwertigkeitsgefühl aufgebaut haben, weil sie eben immer wieder in der Schule diese Misserfolgs- oder Ablehnungserfahrungen gesammelt haben und die im Erwachsenenalter irgendwie ganz lange arbeiten mussten, um so dieses Mindset aufzubauen, was du hast. Und ich finde, du hast ja ganz viele Faktoren genannt, die irgendwie dabei hilfreich sind, sich davon nicht unterkriegen zu lassen. Also sich vielleicht andere Punkte zu suchen, Sport zu suchen, wo man irgendwie Erfolgserlebnis hat, irgendwie sein Umfeld zu aktivieren, das die unterstützen und für sich immer ja ganz klar zu machen, ich bin gut so, wie ich bin und ich habe meine eigenen Stärken. Weil ich glaube, das ist ganz, also ich glaube häufig auch wirklich ein sehr psychologisches Thema, Menschen, die LRS haben, die sozusagen nicht dann vielleicht nur ihre Lesen- und Rechtschreibkompetenzen in Frage stellen, sondern häufig sich als gesamte Person auch in Frage stellen.
Ja, Thema Selbstwert ist dann ein großes Ding und dann natürlich auch die Folgeerkrankung, die psychischen. Ja. So, jetzt kommt die Frage, die du an uns hast. Hast du eine gefunden?
Ja.
Auch so schnell?
Ja. Welche Eigenschaften wünscht ihr euch von der Gesellschaft, um mit Stärken und mit Schwächen umgehen zu können?
Ah, schöne Frage.
Welche Eigenschaft von der Gesellschaft, was wünschen wir uns von der Gesellschaft?
Um mit Stärken und Schwächen umgehen zu können. Also spontan fällt mir ein, das erstmal selber zu können, weil wenn man das selber kann, dann ist man auch mit anderen erstmal gnädiger, finde ich. Und ich glaube, die Eigenschaft, so ein bisschen über den eigenen Tellerrand zu gucken, den würde ich mir manchmal wünschen von vielen und das nicht so persönlich zu nehmen, wenn andere irgendwas nicht können, sondern erstmal davon auszugehen, dass Menschen das so gut können und tun wollen, wie sie dazu in der Lage sind und einem nichts Böses wollen sozusagen. Und vielleicht schlussendlich noch, und das finde ich bei allen Dingen, die so anders sind und wo Menschen einfach unterschiedlich ausgestattet sind, so eine gewisse, ja, nennen wir es Fehlerfreundlichkeit oder so eine Freundlichkeit dem gegenüber, dass es auch in Ordnung ist und dass wir hier eine gute Gemeinschaft haben können und dass es auch so ergänzend sein kann, so. Weil ich muss nicht irgendwas können, was vielleicht andere können, und damit kann ich mich dann auch beruhigen und muss mich nicht so anstrengen, sondern bin dann für mein Gärtchen zuständig, was ich dann so bestellen kann, so. Das vielleicht mal so ganz, ganz grob.
Da kann ich auch gut anknüpfen. Das war auch so mein erster Gedanke, Stichwort Fehlerkultur. Ich finde, dass wir in der Gesellschaft noch nicht so eine gute Fehlerkultur haben. Sei es in engen Beziehungen Fehler zuzugeben, noch auf, also so diese Vorstellung irgendwie, wenn man irgendwo arbeitet im Team zu sagen, oh sorry, das habe ich noch nicht richtig verstanden oder das habe ich falsch gemacht. Da merke ich selbst bei mir, wie hoch da immer noch die Hemmschwelle ist. Und ich glaube, das ist bei vielen Leuten so, dass wir eine ganz andere Fehlerkultur brauchen. Weil ich glaube so, dass Schwächen so stigmatisiert sind und für viele Leute so schwer auch sich damit auseinanderzusetzen, liegt einfach daran, dass es keiner tut. So, sondern dass alle Leute versuchen, irgendwie nach außen hin normal zu sein, zu performen. Und das finde ich ist eine Schwierigkeit. In Bezug auf den Umgang mit Stärken, finde ich, ist auch noch echt viel Luft nach oben, einfach sich gegenseitig positives Feedback zu geben. Also wie selten kommt das vor? Also es kommt natürlich vor so, und ich glaube jetzt natürlich in unserem Berufsfeld vielleicht noch ein bisschen häufiger als in anderen, weil wir so ein bisschen auch das gelernt haben oder vielleicht in uns haben, schon sehr wertschätzend sein. Aber dass Menschen sich gegenseitig ungefragt auch mal ein positives Feedback geben. Ich finde, das kommt super selten vor, dass jemand sagt, ey, von du hast heute einen coolen Pullover an zu, ich finde super, was du da gesagt hast oder gemacht hast. Da sind wir in Deutschland, würde ich jetzt mal so tollkühn sagen, immer noch ein bisschen sparsam. So, und ich glaube, da gibt's viel mehr. Und ich glaube, so, man merkt das ja selbst, wenn dann doch mal der seltene Fall passiert, dass jemand sagt, oh, das und das hast du gut gemacht, dass man sofort denkt, oh, ja, cool.
Ja, aber das ist auch eine Kunst, Sven, dann zu sagen, ja, vielen Dank und das stehen zu lassen und dann nicht so, naja, okay, so.
Genau, das ist, so, glaube ich, auch wieder, hat auch wieder was Kulturmäßiges, das sozusagen
so ein Schamgefühl
Lob eher so ein Scham. Genau, es gibt ganz viele Leute, die ein Schamgefühl bekommen, wenn man dir was Positives sagt. Also manchmal gibt es das ja auch in so Fortbildungen oder auch so in Team und das war so, so ein, weiß ich nicht, bei uns wird das immer so, ich weiß, wird da irgendwie warmer Schauer oder so genannt, wo dann jeder was Positives
zu Komplimente-Regen.
Genau, das ist den Menschen meistens total unangenehm ist, wenn sie da ganz, ganz viel Komplimente bekommen, so, die das gar nicht richtig aufnehmen können, weil genau wie du sagst, so dieses Schamgefühl.
Und auch Schwierigkeiten haben, so im Mittelpunkt zu stehen und sich mal so wichtig zu nehmen oder so wichtig zu sein auf eine gute Art und Weise, so. Das können echt einige noch lernen.
Tolle Tipps.
Ja, sind wir durch eigentlich.
Ja,
glaub auch. Bleibt noch die Frage, wie geht's dir jetzt nach der Aufnahme?
Super, also ich fand das wirklich toll hier. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn auf die vielleicht jeweiligen Personen, die das hört und die vielleicht daran vielleicht denkt oder es schon hat, dass sie sich vielleicht ein bisschen gestärkt fühlt und weiß, dass man alles schaffen kann, wenn man ein Ziel hat. Und dass das Leben nicht untergeht.
Ja, und sich auch ernst zu nehmen. Also ich glaube, das ist ja auch so ein Thema, wo du auch gesprochen hast, zu sagen, ja, stimmt, da ist vielleicht dieses Thema oder dieses Problem und ich muss das irgendwie auch ernst nehmen. Mhm. Weil das Problem ist ja gerade, wenn es schambesetzt ist, dann gehen Leute ihren eigenen Themen aus dem Weg und dann wird es ja meistens eher noch schlimmer.
Mhm. Ja. Dankeschön. Cool.
Danke.
Danke dir.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann empfehle ihn gerne weiter und abonniere Campusgeflüster, damit du keine Folge verpasst. Und solltest du selbst ein Thema haben und willst deine Erfahrungen hier in diesem Podcast teilen, dann melde dich bei uns. Wir sagen, bis zum nächsten Mal.